Situationen, aber dass ich nicht sonntags zur Arbeit wollte oder in den Gottesdienst wollte, diesen Gedanken, glaube ich, habe ich noch nicht gehabt. Warum? Weil mir der Tag ein besonderer ist, weil es mir ein heiliger Tag ist. Und ich möchte heute mit euch über den 2. Petrus oder 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 13 bis 22 nachdenken, wo auch dieses Thema im Fokus steht. Bei mir ist es so ein bisschen überschrieben mit Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit. So ist es in der neuen Genfer Übersetzung überschrieben. Und ich erinnere mich dann auch an so eine Art Sprechgesang, den mein Sohn vor 2 Wochen im Gottesdienst in Köln als Vortrag gegeben hat. Und da war diese eine Frage immer wieder aufgetaucht: Was ist dir heilig? Was ist dir heilig? Und ich möchte das ein bisschen noch weitermachen, gerade mal weiterklicken. Wie heilig bist du? Unter diesem Fokus möchte ich gerne die Predigt stellen, dass wir uns da mal darüber Gedanken machen. Vorab natürlich auch Grüße von uns aus Köln, die will ich nicht vergessen und nicht verheimlichen. Und wir denken immer wieder auch an euch und ich habe immer wieder auch so Fragen, die ich dann mitnehme. Wie geht's den Langenbergs? Wie geht's den Charters? Und so gibt es dann verschiedene Berührungen doch immer mal wieder noch. Und es ist schön, dass wir zumindest auf der Ebene auch füreinander da sind, beten und dran denken. Als weiteren oder als Einstieg, damit ihr diese Predigt vielleicht ein bisschen länger in Erinnerung behaltet, habe ich ein kleines Bild mitgebracht. Hat mir jemand gepostet auf Facebook, das wäre das nächste. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Mama, wie fühlt sich das an, die tollste Tochter der Welt zu haben? Und wir sehen die Erwartungshaltung dieser Tochter. Und jetzt klicken wir mal weiter. Ich weiß nicht, Schatz, da musst du Oma fragen. Eine sehr schöne, nette Antwort, aber ich glaube, dass es auch ein bisschen Zusammenhang mit unserem Thema zu bringen ist. Wie heilig bist du? Ich weiß nicht, da musst du Gott fragen. Da müssen wir jemanden fragen, der über uns steht und deswegen schauen wir auch immer in die Bibel, deswegen besucht ihr die Gottesdienste, geht in Hauskreise hinein, macht vielleicht selber noch ein paar Studien oder Glaubenskurse, geht auf christliche Freizeiten, was auch immer, um auch gespiegelt zu bekommen, wie heilig bist du. Lasst uns einfach mal noch kurz hineinschauen in die nächsten Folien. Da geht es einfach nochmal darum, was der Hintergrund der Petrusbriefe ist. Gleich nochmal weiter. Hier habt ihr so eine Landkarte, einfach um sich mal das vorstellen zu können. Wahrscheinlich ist der Brief, der erste Petrusbrief oder Petrusbriefe von Rom aus geschrieben. Einfach mal ruhig weiterklicken worden. Und da ist der Abfassungsort Babylon genannt. Das ist so ein, da wird es ein bisschen geheimnisvoller dargestellt, um die Christen in Rom, die jetzt schon am Anfang einer großen Verfolgungswelle sind, nicht noch mehr in Schwierigkeiten zu bringen. Also wird das erstmal woanders verortet, scheinbar, und doch wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit in Rom geschrieben worden sein, an die Christen in der Zerstreuung, in der Fremde. Die waren schon nicht mehr in Jerusalem, in der Heimat, in dem heimeligen, gemütlichen Ort, wo viele Christen sind, sondern sie waren teilweise vertrieben worden und siedelten sich hier in diesen Gegenden an, Kappadokien, Galatien, Pontus, Bithynien, Asien. Gehen wir mal noch in die nächste Folie rein. Wann ist der Brief geschrieben worden? Einfach, dass wir auch mal wissen, das ist auch ein recht alter Brief. Der ist um 60 bis maximal 64 nach Christus geschrieben worden, nämlich dann, also bevor diese große Verfolgungswelle unter Nero dann begann. Und dann schauen wir auch noch einmal einen Überblick einfach über die Briefe, das wäre die nächste Folie, damit wir inhaltsmäßig mal uns ein klein wenig auch orientieren können. Im ersten Abschnitt, Kapitel 1, Vers 3 bis 2, Vers 10, geht es einfach um die Festigung der sogenannten Heilsgewissheit, das heißt die Christen, die diese Briefe bekamen, die ja auch in der Fremde lebten, die vielleicht verunsichert waren, die sollten wissen, ihr seid errettet und ihr braucht einfach auch die Kraft oder ihr habt dadurch die Kraft, treu zu sein als Christ. Im zweiten Abschnitt, da geht es einfach darum, Hilfe zu bekommen, um heilig zu leben, Hilfe auch in der Alltagsbewältigung. Und auch um eine Leidenschaft zu wecken. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Es gibt keine Leidenschaft, ohne Leidensbereitschaft. Ich habe ganz spontan einen Besuch bekommen vorletzte Woche von einem Pakistan-Missionar, Hubert Schwarz. Wir haben eine pakistanische Familie zurzeit in der Gemeinde und er ist schwer krank, der Mann davon, und liegt im Krankenhaus. Und ich habe das organisiert, dass wir dann auch nochmal einen Krankenbesuch machten und an dem Krankenbett beteten, und vor allem auf Urdu, auf der Sprache der Pakistaner. Und dann kam nachher auch nochmal so ein Gespräch zustande, dass Hubert meinte, da ist ein Mitarbeiter bei ihm, der sagt, ich würde ja mehr von Jesus sagen, aber es ist so gefährlich bei uns in Pakistan. Und dann hat Hubert gesagt, dann solltest du dir mal überlegen, ob du dann dein Christsein nicht aufgibst. Eine sehr harte Antwort, aber er wollte einfach damit deutlich machen, wer Christ ist, muss auch zum Leiden bereit sein. Leidensbereitschaft und Leiden gehört zusammen. Im dritten Abschnitt, und da geht es um das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinde und zueinander. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Das ist auch einer der Gründe, warum manche Gemeinden auch den Petrusbrief mal durchnehmen, in den Hauskreisen, in den Bibelgesprächskreisen, in den Predigten, um einfach zu zeigen, wir brauchen einander. Gemeinschaft lebt auch vom Voneinander. Ihr sollt euch auch lieb haben. Ihr sollt miteinander auch im Guten auch umgehen. Ja, lesen wir einfach mal den Text. Das kann man dann einfach so, wie ich durchgelesen habe, weiterklicken. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verdient hat, und deshalb ruht jetzt euer Vertrauen, eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei von jeder Heuchelei ist. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von reinem Herzen zu lieben. Also auch hier wird schon der Fokus auf die Gemeinschaft gelegt, frei von jeder Heuchelei. Auch das im Zusammenhang des Oberthemas, wie heilig bist du oder seid heilig, denn ich bin heilig. Und ich möchte einige Worte zunächst mal unter die Lupe nehmen. So ist im Vers 13 das Wort Gnade, das wäre die nächste Folie. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid, bleibt wachsam und besonnen. Und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Der Satz gefällt mir total gut, zumindest in dieser Übersetzung. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Und jetzt können wir ja mal fragen, warum? Wegen dieser einzigartigen Botschaft. Selbst die Engel, so ist in Vers 12 geschildert, also die Verse vorher, sind neugierig, sind wissbegierig. Die wollen das auch gerne erfahren oder die achten darauf, richtet euch ganz auf Jesus Christus aus, denn die Botschaft, die Aussage, das Geschehen ist so einzigartig, so vollkommen, die Rettung aus Gnade. Und da bleibt einfach nur noch zu sagen, jetzt bleibt an dieser Gnade oder versucht einfach nüchtern, besonnen zu sein, wachsam zu sein und eure Hoffnung einfach immer wieder neu, setzt immer wieder neu auf diese Gnade. Klar, wir sind gerettet aus Gnaden, das wissen wir. Eine Gnade, die keine Werke benötigt, denn die Errettung ist uns geschenkt. Und dennoch kann man wohl etwas von dieser Gnade sehen. Die ist bemerkenswert, diese Gnade. Man kann sie bemerken. Und so heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 23, als Barnabas nach Antiochien kam, also in etwa diese Gegend, die wir vorhin auch gesehen haben, und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Das fand ich interessant. Die Gnade Gottes sehen, wie geht das? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass hier ein Mitarbeiter der Gemeinde in eine Gemeinde kam und die Entwicklung gesehen hat. Boah, ihr seid ja geistlich gewachsen. Schon wieder neue Gäste, neue Gesichter da. Und wie liebevoll ihr miteinander umgeht. Da ist eine Herzlichkeit zu spüren. Und ich merke auch, glaubensmäßig bist du gewachsen. Du hast sogar einige Bibelstellen auswendig gelernt. Und dann sagt Barnabas, ich sehe die Gnade Gottes. Da ist ein Grund gelegt worden und das hat sich weiterentwickelt. Die Gnade ist bemerkbar. Das ist nicht nur so einfach, toll, ich bin jetzt Christ. Nein, ich bin errettet, ich bin frei. Ja, wie konnte ich jemals leben ohne dir, haben wir vorhin gesungen. Da hat sich etwas nach außen entwickelt, die Gnade Gottes wurde sichtbar. Und dann legt Petrus hier den Fokus noch einmal auf, vielleicht sage ich mal, ein noch sichtbareres Werden der Gnade Gottes, wenn er wiederkommt. Ja, wir sind errettet, das ist Gnade. Aber einmal wird auch unser Leib errettet werden. Das ist eine völlig neue Perspektive. Deswegen setzt eure Hoffnung ganz auf Jesus Christus. Er kommt wieder und er wird dann seine ganze Weisheit offenbaren und das wird der Knaller, wird man sagen, sein, wenn Jesus wiederkommt. Gnade. Und um das nicht aus den Augen zu verlieren, sollen wir heilig sein. Um das klarer sehen zu können, sollen wir heilig sein. Und das möchte ich lesen in den nächsten Versen noch einmal, Vers 14 bis 16. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich weiß nicht, was passiert ist. Auch vorstellbar wäre es schön. Ein Mann kam einmal zum Papst und sagte, Papst, du hast doch die Autorität, heilig zu sprechen. Sprich mich doch mal heilig. Der Papst sagt, du weißt aber schon, dass es nur nach dem Tod geschehen kann. Überlegt dieser Mann und hat dann eine Idee. Er sagt, ich gehe zu meinem Arzt, der stellt mir einen Totenschein aus und dann zeige ich den. Dann müsste das doch funktionieren, wenn ich dann diesen Schein zeige. Und der Papst sagt, naja, ganz geht es natürlich nicht so, wie du dir das vorstellst. Aber okay, angenommen, ich nehme das an, diesen Totenschein. Dann bist du ja scheintot und ich kann dich dann also nur scheinheilig sprechen. Und ich glaube, da erwischen wir uns alle irgendwo. Mit diesem Scheinheiligsein, wie ist das? Wenn ich um die Bruderliebe weiß, aber an den Geschwistern vorbeigehe, das ist scheinheilig. Wenn man vornherum sich anlächelt und hintenrum redet, das ist scheinheilig. Und wenn Gott uns Geld in die Hände gelegt hat, das zu verwalten, und wir sind geizig, dann ist auch etwas von dieser Scheinheiligkeit da. Wir leben nicht so, wie Gott es sich wünscht. Scheinheilig also ist immer das, wenn man etwas anders tut, als was man redet. Und das geschieht natürlich nicht offen. Und ich weiß nicht, was das bei dir sein kann. Bei manchen ist es der Alkohol, dass man schnell mal, wenn niemand zuschaut, an den Schrank geht. Oder Pornos im Internet. Es ist so viel Möglichkeit, wenn ich gerade mal alleine zu Hause bin oder unterwegs und keiner guckt zu. Oder wie ist es in deiner Ehe, wenn keiner da ist? Wie herzlich habt ihr euch lieb in Wirklichkeit? Ich habe vorletzte Woche eine Dokumentation gesehen über den Vatikan. Und man redet ja auch viel und viele sagen ja auch, ich kann nicht mehr zur Kirche gehören, weil da wird so viel unter den Teppich gekehrt, da ist so viel Scheinheiligkeit auch da. Und da hat tatsächlich einer derjenigen, die da ein bisschen am Aufdecken sind, einen Satz aus dem Italienischen übersetzt und gesagt, sicher sind da noch viele Skelette in den Schränken. Wir haben ja ähnliche Aussprüche, wenn wir so etwas einfach mal betonen wollen. Was bei dir im Schrank ist, weiß allein nur Jesus. Oder um das vielleicht nochmal aufzugreifen, da musst du den Vater fragen, wenn du das wissen willst. Ich habe zurzeit eine Zweierschaft mit jemandem, wo ich auch versuche, ihm etwas weiterzugeben. Und diese Person sagte dann zu mir letzte Woche, Matthias, du bist mir ein Vorbild. Und ich bin erschrocken und habe gesagt, nein, bin ich nicht. Weil ich kenne mich. Ich weiß, was in mir steckt. Das sind auch viele Abgründe und ungute Gedanken. Aber ich will es gerne sein, habe ich gesagt. Ich will es gerne sein. Ich habe Lebensbilder gelesen, ich habe Dinge beobachtet, ich lese die Bibel und ich will es gerne sein. Und ich glaube, das hat mit Heiligkeit zu tun. Ja, wir sind durch Jesus Christus geheiligt. Aber es ist auch ein Prozess. Ich will gerne heilig werden. Und es ist gut, wenn wir uns dann auch hin und wieder mal den Spiegel vorhalten lassen. Ich bin manchmal im Nachhinein dankbar für meine Frau, die dann manchmal sagt, Matthias, aber hier. Aber sie kann so offen zu mir sein. Und es ist auch gut, wenn wir offen sind, auch mal zueinander. Und ich möchte euch jetzt mal so die Frage stellen, das wäre die nächste Folie. Ich wollte es gerne ein bisschen interaktiv gestalten, das kriege ich nicht ganz hin. Aber ein bisschen können wir es tun. Ich kann jetzt nicht mitschreiben. Ich frage euch einfach, was wünscht ihr gerne voneinander in dieser Gemeinde, damit ihr euch hier wohlfühlt? Vielleicht könnt ihr einfach mal so hineinrufen in den Raum, das kann ich nicht mitschreiben. Was wünscht ihr euch vom anderen? Was wünscht ihr euch in der Gemeinde? Was sein müsste, damit ihr euch wohlfühlt? Gibt es da ein paar Äußerungen?
Höflich sein.
Höflich sein. Ja?
Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit.
Aufmerksamkeit.
Akzeptanz.
Authentisch.
Liebe.
Mehr Zeit miteinander verbringen.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ihr so ein bisschen mitdenkt. Jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie. Und ich frage, was bist du bereit zu geben? Und ich habe diesen Vers, den ich gefunden auf einer Hochzeitszeitung aus den Sprüchen, eine Übersetzung. Und das hat mir sehr gefallen. Dieses großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Ihr habt Wünsche geäußert. Und ich denke, mit so einem Spruch im Hintergrund könnt ihr auch etwas dazu beitragen. Das wünsche ich mir für euch als Gemeinde, eine heilige Gemeinschaft zu sein. Wir sind anfällig für Fehler, ja. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir nicht besser sind als die anderen. Vielleicht habt ihr letzte Woche die Show gesehen von Eckhard von Hirschhausen. Vielleicht war der sogar live dabei. Der hat da so dieses eine Beispiel gebracht mit den Autofahrern. Es ging darum, Beziehungen in diesem Nachmittag oder Abend. Und dann hat er gesagt, die meisten Autofahrer sind blöd. Die fahren entweder zu schnell oder zu langsam. Oder halten da, wo sie nicht halten sollen. Ich gehe von mir aus immer von meinem Maßstab und alles, was schneller und langsamer fährt als ich, ist blöd. Aber jetzt stell dir mal vor, dass du für den anderen eventuell auch blöd bist, weil du langsamer oder schneller fährst wie die anderen. Und so ein Denken, hat dann auch Hirschhausen gesagt, hilft uns ein klein wenig auch bescheidener zu sein und auch vergebungsbereiter gegenüber den Fehlern anderen. Machen wir die nächste Folie noch. Wie ist das mit dem Heiligsein? Sind wir ganz schön heilig oder ganz scheinheilig? Wie wird sich das ausdrücken? Und ich wünsche mir, dass ihr das in der kommenden Woche mal ein bisschen bewegt. Ganz schön heilig, ganz schön heilig, ganz scheinheilig. Zwei Gründe noch, warum es so wichtig ist, heilig zu sein. Die nächste Folie bitte. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, so heißt es Vers 17, vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Das ist der erste Grund, um ganz schön heilig zu leben. Es ist der gerechte Richter, der Recht beurteilen wird, vor dem wir uns verantworten werden. Und der sich einfach mal wahrscheinlich auch mit uns dann in dem Sinne zusammensetzt und sagt, warum hast du meine Hilfe nicht in Anspruch genommen? Warum bist du nicht in meiner Nähe geblieben? Ich wäre dir gerne beigestanden. Ich hätte dir gerne vergeben. Ich hätte gerne Neues in deinem Leben gesehen und wachsen lassen. Aber eben dieser Gedanke, dass wir auch uns einmal vor ihm verantworten müssen, für das, was wir getan und gedacht haben, ist ein Grund, um heilig zu sein. Und der nächste Grund, das ist der nächste Folie, Vers 18, 19, geht in eine andere Richtung. Ihr wisst doch, ihr seid freigekauft worden von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nichts Vergängliches wie Silber und Gold, sondern es war das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Und das ist vielleicht noch ein besserer Grund, Dankbarkeit. Dankbarkeit zu zeigen für das, was Jesus für mich getan hat. Wovon er mich erlöst hat. Das ist so ein gewaltiges Geschehen. Wir feiern das oft beim Abendmahl, wir singen es in den Lobpreisliedern, wir machen es uns immer wieder neu bewusst. Jesus starb für dich. Und wenn wir uns einmal so gedanklich hineinversetzen, als wir Maria Magdalena zu den Füßen Jesu sich ausheulte und mit kostbarem Öl dessen Beine salbte, da wurde deutlich, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Uns hat der Herr Jesus Christus viel vergeben. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber entscheidend ist, wir waren alle getrennt von Gott. Wir saßen und standen auf der falschen Seite. Und nun haben wir eine Perspektive, haben wir eine Hoffnung, haben wir eine Freude, eine Liebe und sind geheiligt. Und ich wünsche mir einfach, dass euch die Menschen, mich eingeschlossen, der kommenden Woche nicht als scheinheilig wahrnehmen, sondern dass sie sagen, da ist einer auf dem Weg, ein bisschen heilig. Da ist einer, der meint es ehrlich, authentisch, der heuchelt uns nichts vor. Dann haben viele Menschen keine Ausrede mehr, die ja oftmals sagen, wenn die Christen anders wären, wäre ich vielleicht auch Christ. Wenn sie einen sehen wie dich, der sich aufgemacht hat, der einen heiligen Lebenswandel leben möchte, weil Jesus Christus, unser Herr, heilig ist. Ich glaube, dann haben wir gute Anstöße auch für die Menschen um uns herum. Ich möchte schließen mit einem Satz von Martin Luther. Das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm werden. Nicht ein gesund sein, sondern ein gesund werden. nicht Ruhe, sondern Übung. Und in diesem Sinne, seid heilig, denn er ist heilig. Amen.